Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Heute ist unser Thema buddhistische Entwicklung über die ersten 1000 Jahre, begonnen von dem Anfang des Buddhismus, sprich mit der historischen Person des Buddha Shakyamuni, der im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, bis hin in das 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Wir haben inhaltlich zwei buddhistische große Entwicklungsstränge, wobei der Entwicklungsbegriff mit Vorsicht zu genießen ist. Der eine Entwicklungsstrang nennt sich Theravada-Buddhismus. Das ist die Lehre, die vom historischen Buddha selbst unterrichtet wurde und die im Pali-Kanon aufgeschrieben wurde. Und man heute davon ausgeht, dass das, was im Pali-Kanon überliefert wurde, der Lehre des historischen Begründers des Buddhismus am nächsten kommt. Diese Art von Interpretation des Buddhismus wird heute noch in Sri Lanka, Thailand und Burma praktiziert. Das ist der erste Strang. Der zweite Strang ist dann eine Entwicklung, die 100 vor Christus und 100 nach Christus entstanden ist. Und diese Richtung nennt sich Mahayana-Buddhismus, übersetzt großes Fahrzeug, und ist dadurch charakterisiert, dass neue Texte entstanden sind mit neuen Konzepten. Man jetzt zwei Möglichkeiten hat, das zu interpretieren. Eine Möglichkeit ist, man interpretiert es als Entwicklung. Das heißt, man versteht den Mahayana als eine Fortentwicklung der Konzepte innerhalb des Theravada. Die andere Möglichkeit ist, man interpretiert den Mahayana als neue Entwicklung innerhalb des Buddhismus, als eine Weiterentwicklung oder zusätzliche Entwicklung von neuen Konzepten, wissend, dass aber der Theravada-Buddhismus, auf den der Mahayana-Buddhismus aufbaut, trotzdem auch in sich so weiter bestanden ist, ohne Mahayana-Elemente. Die Theravadins den Mahayana-Buddhismus bestimmt nicht als Weiterentwicklung betrachten. Aus der Perspektive der Mahayana-Anhänger ist der Mahayana-Buddhismus natürlich eine Weiterentwicklung des Theravada. Da gibt es die verschiedenen Perspektiven. Insgesamt 1000 Jahre Ideengeschichte. Ich möchte heute, um den Theravada-Buddhismus darzustellen, eines der Grundkonzepte des Theravada-Buddhismus benutzen. Das sind die vier edlen Wahrheiten. Die vier edlen Wahrheiten sind ein Konzept, wo der Buddha seinen Ansatz zusammengefasst hat. Und mit dieser Formulierung müssen wir vorsichtig sein, weil keiner wirklich eine Ahnung hat, was der Buddha wirklich gesagt hat. Aber es wird immer so erzählt, dass das eines der Grundkonzepte ist, die der Buddha selbst gelehrt hat. Die vier edlen Wahrheiten sind vier Aspekte. Der erste Aspekt ist, aus dem medizinischen Weltbild heraus würde man das eine Diagnose nennen, eine Beschreibung des Zustands, in dem sich die meisten Menschen befinden. Wenn man sich so in der Welt umschaut, ist das eher ein Zustand des Getriebenseins, ein Zustand der Unzufriedenheit, ein Zustand von Frustration, manchmal auch ein Zustand von momentanem Glück, was wieder abgelöst wird von der nächsten Frustration. Insgesamt eher ein unglücklicher Zustand. Der Buddha hat diesen Zustand der Frustration, oder eine alte deutsche Übersetzung benutzt auch den Begriff Leiden, mit dem Pali-Begriff Dukkha benannt. Und Dukkha heißt nichts anderes als Stress, als Unzufriedenheit, als Leiden, als Frustration. Das heißt, die Ausgangsbedingung des Buddhismus ist die Diagnose, dass die meisten Menschen in einem sehr unangenehmen psychischen Zustand sich befinden. Der Konnex zum MBSR, also zu dem Achtsamkeitsansatz nach Jon Kabat-Zinn, ist der, dass er seinen Stressbegriff auf diesen Dukkha-Begriff zurückführt. In manchen seiner Publikationen bezieht er sich auf diesen ursprünglich buddhistischen Begriff und übersetzt ihn mit unserem heutigen modernen Begriff des Stress. Die zweite edle Wahrheit beschäftigt sich mit den Ursachen von dieser Unzufriedenheit, von diesem Gefühl der Frustration. Im Buddhismus werden klassischerweise drei Ursachen aufgeführt. Das eine ist die Gier nach Dingen. Das zweite ist die Aversion oder der Hass oder der Ärger, dass ich bestimmte Dinge nicht haben möchte. Das kann man jetzt in materieller Art und Weise interpretieren oder in psychologischer Art und Weise. Das heißt materiell, dass ich mir bestimmte Vorstellungen mache, wie alles sein soll, und versuche dann, das zu verwirklichen. Das wäre so ein Aspekt von Gier. Wenn mir dann irgendwelche Dinge materieller Art passieren, die ich nicht haben möchte, sprich mein Konto ist durch irgendeinen Hackerangriff leergeräumt worden, mein Haus ist auf einmal durch irgendein Erdbeben zerstört worden, dann reagieren wir in der Regel mit Ärger, mit Aversion, mit Wut darauf. Psychisch gesehen ist der Mechanismus genau der gleiche. Das heißt, ich kann von mir irgendein Superbild entwickeln, irgendeine Idealvorstellung und dann versuchen, mit Biegen und Brechen diese Idealvorstellungen umzusetzen und werde wahrscheinlich immer wieder feststellen, dass ich meiner eigenen Idealvorstellung nie entsprechen werde. Das ist das Übel mit Idealvorstellungen. Auf der anderen Seite erleben wir viele unangenehme Gefühle und auch hier können wir aversiv drauf reagieren. Das heißt, mit so einer inneren Abwehr, also das möchte ich nicht, das finde ich unangenehm, das will ich loswerden. Und auch hier benutzen wir dieses aversive Reaktionsmechanismus oder Automatismus, um unangenehme Zustände loszuwerden. Beides führt, wenn man sich über einen längeren Zeitraum betrachtet, nicht wirklich zu innerem Frieden, sondern in der Regel noch zu mehr Leid. Die Wurzel von diesen zwei Aspekten, also von der Gier und von dem Hass, ist die Unwissenheit. In meiner Übersetzung die Verwirrung. Und zwar die Verwirrung, dass wir glauben, dass wir getrennt von dem Rest der Welt sind. Dass wir also eine eigenständig getrennte Persönlichkeit haben, die unabhängig agieren kann von unserer Umwelt. Und das sind die Wurzeln unserer Frustration, die wir uns permanent wieder neu erschaffen. Die dritte edle Wahrheit beschäftigt sich mit der Aufhebung des Leidens. Wenn wir diese drei Ursachen beseitigen oder auflösen, dann entsteht ein Zustand von innerem Frieden, ein Zustand von Glück, ein Zustand von Freiheit und von Offenheit. Der Pali-Begriff dafür ist Nibbana, der Sanskrit-Begriff ist Nirvana. Das heißt wörtlich übersetzt auslöschen und gemeint ist damit die drei Geistesgifte, Gier, Hass und Unwissenheit. Das heißt, wenn die ausgelöscht sind, verlöscht sind, dann manifestiert sich unser innerstes Potenzial, das, was schon immer da ist und das, was durch diese Schleier verhüllt war. Die vierte edle Wahrheit beschäftigt sich mit dem Weg, wie man zu diesem Ziel kommt. Damit haben wir schon ein bestimmtes Muster, das interessant ist und wichtig ist, sich zu merken. Dieses Muster wird immer wieder von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet innerhalb der Geschichte des Buddhismus. Und das ist ein Muster, dass ich von A nach B mich entwickeln kann. Ich befinde mich im Moment sozusagen im Zustand der ersten Wahrheit, also verwirrt, unglücklich, unzufrieden, getrieben, wie auch immer. Und es gibt jetzt einen Weg, der zu der dritten edlen Wahrheit hinführt, zu dem inneren Zustand der inneren Freiheit, der Freude, des inneren Friedens. Das ist eigentlich eine dualistische Sichtweise, das heißt, ich bewege mich von Punkt A zu Punkt B. Das ist aber ein indisches Konzept, das für Buddhismus und auch in der Interpretation unserer westlichen Psychologie eines der maßgeblichen Konzepte überhaupt ist. Unser westliches, psychologisches, psychotherapeutisches Verständnis arbeitet immer mit dieser Idee oder mit dem Konzept. Hier habe ich einen Leidenszustand, dann kriegt er irgendeine Diagnose, irgendein Krankheitslabel. Dann gibt es Mittel, was ich da tun kann, um dann zu einem Gesundheitszustand zu gelangen. Auch hier haben wir dieses Modell von A nach B und dazwischen ist die jeweilige Methode. Das ist unser Denkraster. Offensichtlich war das auch schon im 5. Jahrhundert vor Christus in Indien ein Denkmuster von dem historischen Begründer des Buddhismus. Der achtfache Pfad besteht aus acht unterschiedlichen Aspekten. Das Training hat drei Aspekte. Die Basis dafür ist die ethische Grundhaltung, so würde ich das übersetzen, Sila auf Pali. Das umfasst drei Pfadglieder, und zwar das dritte, vierte und fünfte Pfadglied. Das ist einmal die rechte Rede. Nicht lügen, nicht plappern, also unsinniges Zeug von sich geben, nicht hintertragen, das heißt Zwiespalt sehen. Das zweite ist rechtes Handeln. Damit ist gemeint nicht töten, also keine Lebewesen das Leben nehmen. Sexualität nicht zerstörerisch benutzen oder verletzend benutzen. Dann gibt es noch einen Aspekt, seinen eigenen Geist nicht trüben durch irgendwelche Substanzen. Im Original stehen alkoholische Substanzen, aber heute würde man sagen, alles, was den eigenen Geist negativ beeinflusst, sollte man meiden. In einer weiteren Interpretation ist dann natürlich auch Facebook mit gemeint, Internet mit gemeint, exzessiver Fernsehkonsum mit gemeint. All das hat Auswirkungen auf unseren Geist und beeinflusst ihn negativ. Nicht nur materielle Substanzen vernebeln unseren Geist, sondern heutzutage leider auch immaterielle Aspekte. Ihr kriegt eine ungefähre Idee, was unter rechtem Handeln gemeint ist. Das fünfte Pfadglied ist rechter Lebensunterhalt. Da hat der Buddha sehr klar definiert, welche Tätigkeiten man meiden sollte, mit denen man kein Geld verdienen sollte. Da fallen alle Tätigkeiten drunter, die Wesen das Leben nehmen. Waffenhandel zum Beispiel, irgendwelche Profitgeschichten mit Krieg, die Förderung von Prostitution. Was haben wir denn noch alles? Schauen wir mal, ob ich da noch eine Auflistung irgendwo habe. Handel mit Waffen, Handel mit Lebewesen, Tierzucht, Handel mit Fleisch, Handel mit Rauschmitteln und Handel mit Giften. Leider können wir natürlich auch feststellen, dass ein Großteil unserer Gesellschaft durch unheilsames Handeln geprägt ist. Die Idee des Trainings besteht darin, mit ethischem Handeln zu beginnen, damit der Geist einigermaßen zur Ruhe kommt, damit man den inneren Freiraum auch hat, sich auf die eigene innere Entwicklung einzulassen. Das ist die Idee. Der nächste Aspekt von Techniken ist die meditative Schulung. Die meditative Schulung umfasst im achtfachen Pfad auch wieder drei Aspekte. Der eine Aspekt ist die rechte Anstrengung. Das heißt, diese Erfahrung, die wir bei regelmäßiger Praxis immer wieder machen, dass es Anstrengung erfordert, sich regelmäßig jeden Tag hinzusetzen und zu meditieren. Blöderweise ist es nicht so. Man kann natürlich durch die Wiederholung einen positiven Automatismus sich aneignen, sodass das einfach zum Alltag dazugehört und man es tut, auch wenn man nicht gerade Lust hat. Aber es erfordert trotzdem jedes Mal wieder Anstrengung. Es erfordert auch Anstrengung, im Alltag immer wieder so wach zu sein, um seine eigenen Handlungen wahrzunehmen. Ist das jetzt heilsam für mich und andere oder ist es unheilsam? Und dann seine unguten Automatismen auch wahrzunehmen und sie nicht auszuagieren, sondern in dem Moment wahrzunehmen, wenn sie sich einklinken, sie zu unterbrechen. Auch das erfordert Anstrengung bzw. ein gewisses Maß an geistiger Wachheit. Der zweite Aspekt ist die rechte Achtsamkeit, das ist das Achtsamkeitstraining. Da gibt es den Text des Satipatthana Sutta und da sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit beschrieben. Das ist einmal die Achtsamkeit auf den Körper, einmal die Achtsamkeit auf die Gedanken, einmal die Achtsamkeit auf Gewohnheitsmuster und einmal die Achtsamkeit auf Gefühle. Das achte Pfadglied ist die rechte Sammlung, also das beschreibt die unterschiedlichen Vertiefungszustände und Konzentrationszustände. Das ist die meditative Schulung. Wir haben bis jetzt die ethische Schulung, dann haben wir die meditative Schulung. Und der letzte Aspekt ist die Schulung in Weisheit, Panya auf Pali oder Prajna auf Sanskrit. Das umfasst die ersten beiden Pfadglieder. Und das erste Pfadglied ist die rechte Sichtweise. Die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich passieren. Und dann werden wir feststellen, dass alle Dinge sich verändern, dass es sinnlos ist, sich verändernde Dinge festhalten zu wollen. Wir werden sehen, dass alles miteinander verbunden ist. Und wir werden sehen, dass das Leid ein Teil unserer Existenz ist, dass es zum Leben dazugehört, dass wir das Leben nicht 100% kontrollieren können und dass es immer auch leidhafte Zustände gibt. Die gehören zum Leben dazu. Das sind die drei Hauptmerkmale, die wir innerhalb des Trainings immer wieder im Alltag uns bewusst machen und den Alltag danach wahrnehmen. Das zweite Pfadglied ist die rechte Motivation. Das heißt, die eigene Einstellung zu mir selbst als auch zu anderen. Und zwar eine liebevolle, nicht gierige, wohlwollende, großzügige Einstellung ist damit gemeint. Auch das können wir im Alltag immer wieder unseren eigenen Geist untersuchen. Haben wir diese förderliche innere Motivation und Einstellung uns selbst gegenüber oder anderen? Oder bin ich gerade in irgendeinem Zustand von Gier, in irgendeinem Zustand von Getriebensein, in irgendeinem nicht wohlwollenden Zustand? Doch hier gilt es, die Zusammenhänge zu untersuchen und zu schauen, welche Auswirkungen hat das auf mich. Tut es mir gut und tut es anderen gut? Die zweite große Entwicklungsphase begann dann, 1. Jahrhundert vor Christus bis 2. Jahrhundert nach Christus, sind einzelne Konzepte neu interpretiert worden oder erweitert worden oder haben sich weiterentwickelt, wie immer man es dann definiert oder interpretiert. Das eine Konzept, was wichtig ist, ist die eigene Motivation. Offensichtlich gab es innerhalb des Mönchssangha, und das waren alles Diskussionen, die innerhalb des Mönchssanghas stattgefunden haben, gab es eine Diskussion, dass manche Mönche offensichtlich nur für ihr eigenes Wohl praktizieren und damit die Umwelt vergessen. Das wurde ihm zumindest vorgeworfen, sodass ein neues inneres Motivationsideal entstanden ist, die Praxis für alle Wesen. Das heißt, dass ich meine eigene Praxis im größeren Kontext definiere, dass ich zwar an mir selbst arbeite, damit es mir natürlich gut geht, damit ich inneren Freiraum entwickle, innere Weisheit entwickle, Mitgefühl entwickle, um dann allen anderen Wesen auch helfen zu können. Und dieser zweite Aspekt nennt sich Bodhisattva-Motivation, die Motivation eines erleuchteten Wesens, Bodhisattva, und setzt die eigene Praxis zum Wohl aller anderen Wesen in Bezug. Der zweite Begriff, der mir wesentlich erscheint, basiert um den Aspekt der Verbundenheit. Da muss man wissen, gibt es unterschiedliche Begriffe. Das heißt, im Pali-Kanon wird der Begriff Anatta benutzt. Anatta setzt sich aus A, das ist die Verneinungsform, und Atta ist das Ich. Das heißt, wörtlich übersetzt heißt der Begriff Nicht-Ich. Das meint, dass es nicht mich als eigenständige Persönlichkeit getrennt von allen anderen Wesen gibt. In manchen Formulierungen findet man im Pali-Kanon dafür die Formulierung leer von Eigensein. Das wird aber meistens als Adjektiv benutzt. Und dann in der Entwicklung wurde aus diesem leer an Eigensein oder an eigenständiger Existenz der Begriff Leerheit. Aus einem Adjektiv wurde ein Nomen. Das Adjektiv heißt Shunya und das Nomen nennt sich Shunyata, das heißt die Leerheit. Das meint aber immer noch leer von eigenständigem Sein. Also es ist kein neues Dasein, wo nichts mehr drin ist, sondern das heißt einfach Verbundenheit. Oder eine andere Übersetzung ist Spaciousness, das heißt innere Weite. Dieser Zustand, wo ich eins mit allem bin. Der klassische Begriff ist Shunyata. Einer der wesentlichen Philosophen, der dazu publiziert hat, Nagarjuna, hat einen wichtigen Aspekt in diese Diskussion hineingebracht, und zwar die Gleichzeitigkeit von relativer und absoluter Sichtweise. Dass ich auf der einen Seite mich natürlich als getrennt wahrnehme. Ich sitze hier als Frank und gehe nachher zu meinem eigenen Auto und fahre nach Hause. Insofern bin ich getrennt von euch. Das ist der relative Aspekt. Das ist die Welt, in der wir normalerweise auch leben und in der die restliche Welt auch lebt. Gleichzeitig gibt es aber den Aspekt der Verbundenheit. In der Begrifflichkeit nennt sich absolute Sichtweise. Das ist nicht zeitlich irgendwo anders, sondern gleichzeitig in meinem Bewusstsein, dass ich getrennt bin, bin ich aber auch mit euch verbunden. Der entscheidende Punkt ist, die Gleichzeitigkeit wahrzunehmen von beiden Konzepten. Zu reflektieren, wie zwei Seiten einer Medaille. Nicht es voneinander zu trennen. Also nicht nur zu sagen, wir sind alles eins. Das wäre das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre, ich bin nur ich. Und insofern nennt sich dieses Denksystem von Nagarjuna mittlerer Weg, Madhyamika. Das ist so in meiner Interpretation einer der wesentlichsten Punkte und für unser Zen-Thema ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Weil dieser Aspekt dann in China übernommen wurde und zu einigen Fehlentwicklungen geführt hat. Und das führt dann zu einer sehr, sehr spannenden Diskussion, wenn wir uns den japanischen Zen-Buddhismus anschauen. Wesentlich im indischen Buddhismus, im indischen Mahayana, nach Nagarjuna, ist die Gleichzeitigkeit von relativer Wahrheit und absoluter Wahrheit. Ich handle in der relativen Welt mit einem Geist der Verbundenheit, so könnte man es ausdrücken. Das meint mittlerer Weg. Der dritte Aspekt, der wichtig ist, ist die Aufwertung der Laienpraxis. Die ersten 500 Jahre, kann man fast sagen, wurde die hauptmeditative Arbeit von den Mönchen gemacht. Die Idee war, dass man nur, wenn man ordinierter Mönch ist oder ordinierte Nonne, dass man dann wirklich das volle Potenzial der Lehre des Buddha ausschöpfen kann. Ab dem ersten Jahrhundert vor bzw. nach Christus sind dann Texte aufgetaucht, wo Laien sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten sind und Mönche belehrt haben. Der bekannteste Text aus dem Zusammenhang ist das Vimalakirti Sutra, in dem beschrieben wird, dass also ganz viele Bodhisattvas zusammensitzen und am Ende herauskommt, also wie erleuchtet dieser Laie, der Vimalakirti ist. Und das ist dann auch für den nächsten Schritt nach China wesentlich und auch für das Verständnis vom Zen-Buddhismus. Also die Frage, muss man Mönch sein, um Nirvana zu verwirklichen, oder kann man auch als Laie, sprich als Nicht-Mönch Nirvana verwirklichen? Das war die Diskussion. Und der Mahayana-Buddhismus hat in dieser Diskussion die Position vertreten, dass man sehr wohl auch als Laie im Alltag diese Prinzipien umsetzen kann. Man muss sich also nicht vom Alltag abspalten, sondern man kann es auch im Alltag umsetzen. Wenn man es auf unsere eigene Rezeptionsgeschichte wieder umlegt, sprich im Westen, ist das eines der Hauptkonzepte, die hier im Westen umgesetzt werden. Das heißt, die meistlichen westlichen buddhistischen Lehrer sind alles Laien, sind keine Mönche im klassischen buddhistischen Sinne, sprich halten nicht die 224 Mönchsregeln ein, leben nicht zölibatär, leben nicht in einer Klostergemeinschaft. All das, was das indische buddhistische Mönchtum ausgemacht hat, wird heutzutage im Westen kaum umgesetzt.